Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Hockey-Podcast der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbands in Zusammenarbeit mit Run Forward Media. Heute auch wieder an meiner Seite Dennis Buchmann. Dennis, schön, dass du heute auch wieder dabei bist.
Hallo Marie, ich freue mich, dass du da bist.
Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast und zwar tauchen wir heute mal in die digitale Welt ein und zwar mit Christian Richter von Computerrock. Hallo Christian.
Hallo.
Moin Christian. Du bist ja mit deiner Firma Computerrock mit dem DHB Digitalprojekt beauftragt worden. Das ist ein sehr umfangreiches Projekt, denn so wie ich es verstanden habe, handelt es sich hierbei nicht nur um eine Website. Aber erzähl einfach mal. Was beinhaltet die Umstellung? Was macht ihr alles? Was steckt dahinter?
Danke erstmal für die Frage. Es ist wirklich ein sehr umfangreiches Projekt. Viele Leute, ich glaube, haben wir eben schon irgendwie im Vorgespräch gesagt, also IT muss ja funktionieren, eine Webseite muss schön aussehen und das ist die Erwartungshaltung. Aber was dahinter steckt, das wissen die wenigsten eigentlich. Was alles getan werden muss, damit überhaupt eine Seite schön aussieht. Die Texte müssen da sein, regelmäßig aktualisiert werden, schöne Bilder, die passen sowohl in der mobilen Ansicht als auch auf dem Desktop. Das steckt alles so dahinter. Aber es geht nicht nur um die Webseite, die das anzeigt, weil natürlich soll die Webseite Spielberichte und Artikel und News haben, aber meist sind da auch Ergebnisse drin. Wer hat gegen wen gespielt oder spielt gegen jemanden? Und das sind eigentlich alles Dinge, die erstmal irgendwo erhoben werden müssen. Oder jemand muss sich Gedanken machen, wie sieht ein Spielplan aus nächstes Jahr? Oder wer trägt denn das Ergebnis rein für ein Spiel, das überhaupt angezeigt werden kann? Und das ist eigentlich der zweite Teil, den die meisten nicht sehen oder nicht wissen, dass das hinter einer Webseite steckt. Das heißt, wir bauen eigentlich das Spielsystem des deutschen Hockeys einmal komplett neu. Das heißt, diese ganze Erhebung dieser Daten und Spielpläne, das muss alles organisiert werden in einer riesigen Datenbank und das zu koordinieren und neu zu schaffen, das ist das Projekt eigentlich, was wir da machen und deswegen ist es auch so umfangreich.
Jetzt ist das ja quasi wie so ein kleiner Neuanfang. Warum war das nötig?
Also man muss sagen, es gibt eine Person, dem man quasi nicht genug danken kann. Das ist Spitzname Ben Glubrecht, der das System, wie es jetzt da ist, schon seit knapp 20 Jahren entwickelt hat. So, und vor 20 Jahren, ich bin überlegen, 2003, da sah Technologie anders aus oder wurde einfach anders, andere Dinge gemacht und die sind einfach nicht so sozusagen, das war für die Zeit in Ordnung, aber heutzutage wird das eigentlich grundsätzlich anders gemacht. Das heißt, es gibt zwei Herausforderungen hier. Erstmal ist Ben sozusagen auch froh, wenn er in seinem Alter, ich glaube, das Alter darf ich nicht nennen, aber sozusagen auch mal quasi nicht mehr sich darum kümmern muss. Und zweitens, man eben auch niemanden hat, der quasi sich sonst damit auskennt. Das heißt, es besteht auch ein großes Risiko, dass wenn mal irgendwas passieren sollte, dass niemand mehr da ist, der weiß, wie das alte, 20 Jahre alte System überhaupt funktioniert. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, warum es neu gemacht werden musste. Natürlich funktionieren viele Dinge einfach jetzt, es ist gelernt, aber die Technologie, wenn man sie sozusagen ins jetzige Zeitalter heben wollen würde, wäre der Aufwand viel zu groß. Man müsste erst Leute finden, die das genauso kennen, um das wirklich auch sozusagen in das neue Zeitalter zu heben. Deswegen war der eigentlich der nicht so aufwendige Weg ist, eigentlich einfach neu zu bauen und gleichsam dann eben auch die Dinge, die man dann gelernt hat über diese 20 Jahre, auch sozusagen zu ändern und gleich anders aufzusetzen, so dass man eben nur zum Beispiel eine mobile Ansicht hat oder dass man quasi in der Lage ist, auch Spieldaten digital zu erheben, was häufiger oder immer noch im Großteil einfach Papier und Bleistift immer noch ist. Und das ist eine der großen Dinge, die wir da einfach ändern müssen.
Danke, Christian. Ich glaube, dadurch hat man schon mal ein Bild vor Augen, was dahinter steckt, warum auch ein Neuanfang am Ende des Tages unumgänglich war. Aber es ist ja nicht der erste Ansatz, den Internetauftritt zu erneuern. Es gab schon mehrere Versuche des Deutschen Hockeybunds. Aber warum sind die denn gescheitert? Was macht ihr jetzt anders?
Ich glaube, da sind wir auch erstmal, so ist an uns herangetreten worden. Olympia steht vor der Tür, wir brauchen eine neue Webseite. So. Und dann ist ja eben, die meisten Leute sehen ja wirklich nur, was da zu sehen ist, wenn sie auf diese Internetseite gehen. Und man hat, glaube ich, in den malen Versuchen vorher, war man sehr, sehr visuell orientiert, etwas schön neu zu machen. Und das kann man auch verhältnismäßig schnell tun. Aber dann merkt man eben, okay, wo kommt eigentlich das Ergebnis her? Ja, wie ist denn eigentlich die Spielplanung und so? Und wenn das dann nicht mit integriert ist in der Gesamtkonzeption, dann hat man etwas, was sich wie irgendwie so anfühlt wie, okay, die Farben sind ganz schön und Da sind auch ein, zwei schöne Bilder drauf, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und ich glaube, was unterschätzt wurde, weil es sehr aus einer, sage ich mal, inhaltsgetriebenen Herangehensweise kam, das war die Herangehensweise, man wollte eben eine neue, schöne Webseite haben, dass man einfach unterschätzt hat, wie eben darunter, wie ich eben jetzt bei der ersten Frage schon beschrieben habe, was da alles noch dazu gehört, damit so eine Webseite funktioniert und eben auch inhaltlich relevant ist und Leute da auch die Dinge finden, die man sucht.
Ja, du hast es eben schon angesprochen. Ich glaube, viele Leute unterschätzen auch so ein bisschen, was dahinter steckt, sowas aufzubauen und zu erneuern. Wie kann man sich das denn zeitlich vorstellen? Kann man da so pauschal sagen, wie lange sowas ungefähr dauert, so ein Relaunch?
Ich hole mal ein bisschen aus, was so Softwareentwicklung angeht. Es ist ja so, je kleiner und unkomplexer ein Projekt oder eine Umsetzung ist, umso einfacher kann man einfach mal aufschreiben, was alles zu tun ist. Wenn man aber je komplexer und je größer das wird, gibt es so viele, sage ich mal, Verbindungen und Abhängigkeiten von unterschiedlichen Dingen, dass man häufig gar nicht in der Lage ist, alles am Anfang aufzuschreiben, weil sich teilweise jemand was vergisst oder sozusagen merkt, ach nee, das war ja noch ganz anders, sodass man heutzutage eigentlich jedes größere Softwareprojekt sogenannt agil entwickelt. Das heißt, man hat einen Gesamt-Grob-Überblick, was alles zu tun ist und nimmt sich dann kleine Teilprobleme und erledige die erstmal. Und dann kommt das nächste kleine Teilproblem an. Und dann merkt man, okay, diese beiden Sachen passen nicht zusammen. Okay, dann muss ich nochmal als Erste ran und es weiter sozusagen zusammen entwickeln. So, das heißt, was man macht, und das haben wir am Anfang getan, wir haben eine große Konzeptionsphase gehabt, wo wir, glaube ich, so knapp 6 Monate lang wirklich mit allen Leuten aus Hockey Deutschland gesprochen haben, von der, sag ich mal, Hockeymutter, dem Hockeyvater, aber auch dem Trainer, mit Verbandsverantwortlichen. Natürlich nicht mit allen, das kann man zeitlich dann gar nicht schaffen, aber mit ausgewählten Leuten sich das alles sich unterhalten und sich dann eben ein Bild davon gemacht, was denn eigentlich die ganzen Anforderungen sind, die die haben. Und hat man das alles aufgeschrieben und hat man sozusagen als Softwareentwickler oder Projektentwickler in dem Kontext ist dann hingegangen und hat dann ein Konzept gemacht, wie man all diesen Anforderungen irgendwie gerecht werden kann und eine neue Webseite möglichst schnell hat, weil die Leute wollen ja was sehen, dass was passiert zu Olympia. Das heißt, man hat dann gesagt, aha, wir glauben, das und das muss alles getan werden und das ist ein riesiges Projekt. Und wir haben es in Phasen eingeteilt, um eben Teile davon gekapselt erstmal zu erledigen. Da war eben diese Webseite für Tokio dabei als ein Teilprojekt, was man als Erstes dann gemacht hat und hat dann langsam angefangen, weitere Teile dazu zu packen. Und jetzt sind wir nach knapp 2 Jahren wirklich Entwicklung so weit, dass jetzt diese einzelnen Teile so zusammenkommen. So. Und das ist eigentlich der aufregendste Teil, weil natürlich erstmal sind 2 Jahre vergangen. Anforderungen haben sich vielleicht auch verändert, ja. Aber das Kernsystem, was wir da haben, funktioniert. Und jetzt geht es darum, das auszurollen und dann eigentlich das Wichtigste dann zu merken oder die Leute, die das dann benutzen, das Feedback sich einzuholen und dann sozusagen das Feintuning zu machen und dann die Anforderungen, die sich vielleicht auch verändert haben über die 2 Jahre, Stichwort Trennung Bundesliga, Abtrennung der Bundesliga vom anderen Spielbetrieb, ne, das ist sozusagen so große Entscheidungen, die währenddessen auch getroffen worden sind, dass dann man eben das einarbeiten kann, Schritt für Schritt. Und ich glaube, dieses System in der Gänze und Komplexität ist eben so, dass man das Schritt für Schritt weiterentwickeln muss, um dann wirklich am Ende für jeden Einzelnen dann das rausgeholt zu haben. Aber die Basis dafür ist, glaube ich, geschaffen.
Mit wie vielen Leuten arbeitet ihr da jetzt gerade dran? Kann man sich das so vorstellen, dass ihr vielleicht sogar auch verschiedene Gruppen habt, die sich dann um die verschiedenen Sektoren kümmert? Oder wie sieht das aus?
Erstmal haben wir unterschiedliche Gewerke. Das ist wie beim Hausbau. Ja? Also man hat quasi Leute, die, sage ich mal, eher Konzeption machen oder Infrastruktur. Weil früher hat man irgendwie so einen Server gehabt, den hat man entweder bei sich zu Hause oder in einem Büro gehabt oder den hat man irgendwo gemietet. Heutzutage ist alles in der Cloud. Ja? Also das zu planen, wie das ist, wie Sachen auch neu, sag ich mal, auch in die Cloud hochgespielt werden können. Das ist so ein Bereich, das ist das ganze Thema Infrastruktur. Dann hat man das ganze Thema Design und User Experience. Wie mache ich denn eine Seite? Und da ist gar nicht so Farbe, Form, sondern wie macht denn ein Liegenplaner, was ist das Erste, was er tut? Was ist der nächste Schritt? Und da hat man wirklich so ganz lange, sag ich mal, so Prozessketten, die man aufschreibt, um zu wissen, aha, dann muss das passieren, wo kommen die Informationen her? Das ist also sehr, sehr komplex von einer Art Informationsarchitektur zu erstellen. Wo kommen welche Informationen her? Das ist so eher so ein, sag ich mal, Consultant- oder Konzeptionspart. Und auf Basis dessen wird dann auch ein Design gemacht. Und dann gibt es diejenigen, die es umsetzen. Das ist einmal bei uns ein Backend-Part, die quasi die Datenbank und die Funktionen schreiben. Das ist wird in PHP gemacht bei uns, die Software. Und das zweite ist der Frontend-Teil. Also alles, was man sieht. Das ist so HTML, CSS, aber eben auch, dass wir React-Anteile haben, was eben eher so dynamische Funktionen im Frontend sind. So, das heißt, es ist ein Team mit dem ganzen Projektmanagement, was mittlerweile sozusagen, was die Leute da waren, so bis zu 20 Leute gleichzeitig daran gearbeitet haben. Natürlich nicht alle Vollzeit, weil man nicht immer Design jeden Tag braucht, ne? Aber das ist das, was wir als Firma eben auch machen für Kunden und dann eben diese unterschiedlichen Gewerke dann, je nachdem, wie wir sie brauchen, dann eben dort zur Verfügung gestellt haben.
Das heißt, ihr habt jetzt erstmal das Fundament mit viel Aufwand gestellt, um da auch einfach zukunftsfähig zu sein. Was ich immer persönlich sehr mag, ist so dieser ganzheitliche Blick, wenn man die unterschiedlichen Interessensgruppen berücksichtigt. Aber wo steht ihr? Was ist per heute der Mehrwert der Vereine, der Anwender, wenn ich da zum Beispiel auf die Homepage gehe im Vergleich zu vorher? Und wo kann vielleicht die Reise noch hingehen?
So, jetzt das zweite Herausforderung, die man hat, ja, muss ich auch ein bisschen ausholen, ist, wir sind ja im Live-Liga-Betrieb. Und was passiert da eigentlich? Es sind Spiele, es fallen Tore, es gibt Ergebnisse, so. Und das ist so ganz viele, sag ich mal, Daten oder Testdaten, die sehr, sehr schwer ist, die vorab zu generieren und dann quasi sein System, was man im Labor gebaut hat, gegen diese Testdaten dagegen abzuprüfen. So, deswegen haben wir ein Vorgehen gewählt, dass wir teilweise Ligen vorher freischalten mit den Kernfunktionen, um zu testen, ob das wirklich auch alles so funktioniert, wie wir es vorgestellt haben. Das haben wir begonnen in der Hallensaison zur Endrunde im Bundesliga-Bereich. Das heißt, wir haben uns eigentlich die höchste Liga genommen, also eigentlich das Aushängeschild, um da das abzutesten, was auch eigentlich ein bisschen verrückt ist. Aber die Struktur dieser Liga ist eben ganz gut, weil es gibt keinen Aufsteiger, das nimmt Komplexität weg. Ja? Und es ist auch nur ein Spielsystem. Ja? Die Bundesliga hat ein Spielsystem. Wenn man in die Regionalligen oder in den Jugendbereich abgeht, gibt es, glaube ich, 170 unterschiedliche Spielsysteme, sodass wir ein einfaches Spielsystem gewählt haben, ohne Aufstieg, um ein bisschen Komplexität rauszunehmen und es da abzuprüfen. Das heißt, wir haben in der ersten Saison wirklich den Spielbetrieb der Bundesliga, vor allem in die Endrunden sozusagen abgewickelt und haben natürlich Fehler gehabt und gemerkt, was nicht funktioniert und so. Das ist auch teilweise den Nutzern draußen bewusst geworden. Das war aber Sehen in Auges, weil wir eben keine andere Chance hatten, wirklich Testdaten, Live-Testdaten zu produzieren. Der Aufwand dafür wäre quasi nochmal so ein System zu bauen, was Testdaten produziert. Ja, so. Und deswegen haben wir das gemacht und wir gehen jetzt zum Start der Bundesliga-Saison mit einem stabilen System an Start, sodass die erste und zweite Bundesliga so abgewickelt wird. Und das umfasst nicht nur das Spielsystem, sondern auch sowas wie, ich sag mal, ist ja ein Spielbericht, ist ja auch da. Wer hat welche Tore geschossen? Dann Spielberechtigung. Gibt es einen Spielerpass? Darf der überhaupt spielen? Ist er woanders festgespielt? Liegt der Spielerpass vor? All diese Dinge finden dort auch schon statt, die eben dazugehören, um so einen Spielbetrieb eben abzuwickeln. Aber das ist der erste Schritt und ich glaube, der Vorteil dann in der Breite, wenn es dann wirklich runtergeht für den Hockeyspieler im Regionalligenbereich oder auch darunter im Jugendbereich, ist es eben genau dann, dass so Sachen wie, sag ich mal, Papierspielberichtsbögen abgelöst werden, dass ich das digital machen kann, wirklich mit meinem Mobiltelefon, sodass ich wirklich einen einfachen Ablauf habe, den Spielbetrieb eben darzustellen. Und das gilt vor allen Dingen auch für die ganzen Ehrenamtler im Hockey. Weil Hockey ist ja eher, sage ich mal, wird getragen durch viele Leute, die Sachen ehrenamtlich tun. Und es ist natürlich immer auch schwer, Leute zu finden, die beim hohen Arbeitspensum oder in der Aufwand ist, so das zu tun, eben auch gewonnen werden, das dann auch wirklich zu machen. Und das Ziel ist wirklich, die zu entlassen. Das war von vornherein immer ein Ziel dieses Systems, Last von den Ehrenamtlern zu nehmen. Das ist jetzt im Ersten, ich guck mal sozusagen auch hier rüber, sozusagen, es gibt natürlich viele Leute, die jetzt ihr System kennen, kennen, ja, die ja auch ihre Shortcuts haben, wie das funktioniert. Und natürlich erstmal ein Wechsel, erstmal viel mehr Aufwand sozusagen nach sich zieht. Aber es ist schon so, dass danach es deutlich leichter sein wird.
Es klingt auf jeden Fall nach sehr vielen Informationen, die vermittelt werden sollen über das Internet, über das System. Jetzt hast du auch gerade schon die Veränderungen angesprochen, an die man sich dann so ein bisschen anpassen muss. Aber was kann generell dann ein professioneller Internetauftritt noch bewegen? Also wie wichtig ist es heutzutage, dieses Digitale auch wirklich zu verbessern und mit der Zeit zu gehen?
Also ich vermute, du sprichst ein bisschen an, dass ja viel sozusagen auch im Social-Media-Bereich läuft. Also Informationen, Ergebnisse werden ja häufig auch mit einem Foto gemacht und so. Das ist sehr, sehr wichtig, sage ich, was die Reichweitenaufbau und auch für die, sage ich mal, sehr, sage ich mal, professionelle Darstellung sozusagen sehr, sehr wichtig ist. Die Webseite selber hat, sag ich mal, an Bedeutung verloren, was so News und so Ad-Hoc-Sachen, in der jüngeren Zielgruppe zumindest. In der älteren Zielgruppe ist es immer noch so, dass viele Leute eher noch auf die Webseite gehen, da das finden wollen und vielleicht auch in einer anderen Nutzungssituation sind, um eben mal einen längeren Spielbericht zu lesen, weil viele Sachen auch nicht live übertragen werden. Das heißt, wir haben unterschiedliche Zielgruppen und was man sieht, auch jetzt, finde ich, zumindest was die Hockey-Liga und auch der DAB macht im Social Media, das ist wirklich super. Also kann man gar nicht anderes sagen. Das heißt, die Ad-Hoc-Nachricht, dass dann ein Tor gefallen ist oder wie das Spiel auch, das findet bei den jungen Leuten vor allen Dingen über Social Media statt. Und ich meine, ich für junge Leute, da ich vielleicht so nicht sagen, mache ich ja auch. Ja, so. Aber wenn es dann darum geht, werden jetzt die gelbe Karte bekommen, in welcher Minute und im Nachgang. Das sind jetzt Informationen, wo ich in einer Nutzungssituation bin. Ich sitze eher vorm Rechner vielleicht, lese es nochmal nach und kann dort eben das finden. So, das ist aber nur ein Teil, wenn ich über den News-Charakter spreche. Und ich glaube, die Seiten heutzutage, so die wir jetzt da auch machen, sind auch mobil optimiert. Ich kann das dann auch alles mobil machen. Das heißt, wenn ich mehr Muße habe und einen Informationsbedarf habe, dann würde ich wahrscheinlich weiterhin auf eine Webseite gehen, mich über die Sachen sozusagen zu informieren. Das erstmal in Abgrenzung zu Social Media. Ja. Und das andere ist, dass diese Seiten selber, wie wir sie jetzt da haben, ja erstmal nur eine visuelle Repräsentation von den ganzen Informationen und Daten sind, die irgendwie aufbereitet sind. Das Ganze ist so aufbereitet, dass es auch Schnittstellen gibt. Also es gibt ja auch mehrere Apps in dem Kontext, was Hockey angeht, die aktuell auf eine Schnittstelle gehen, denen wir eine deutlich aufgewertete Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das ist, dass zukünftig jeder auch die Daten da rausziehen kann und sie auch anders darstellen kann. Das heißt, es ist kein Closed Shop, diese Webseite. Aber es soll der Anlaufpunkt sein, wo wir an einer Stelle diese ganzen Informationen sammeln. Das heißt, ein Spieler ist eine Person, die ist vielleicht Trainer auch im Jugendbereich, die ist sozusagen Schiedsrichter sogar in unserem Sport, spielt selber, so wie ich, irgendwie in der zweiten Verbandsliga, ja, oder ist sozusagen gleichzeitig auch Nationalspieler, aber es ist eine Person. Und diese Information an einer Stelle gesammelt über Historie, wann welches Tor, wie viel gelbe, rote Karten schon bekommen, das muss man an einer Stelle tun. Und da ist eigentlich die Webseite nur die visuelle Repräsentation all dieser Informationen. Und das ist, deswegen ist es nicht nur eine Webseite, es ist eben genau das ganze System darunter.
Du hast eben schon über die verschiedenen Zielgruppen gesprochen. Ist das auch so ein Teil eurer Vorarbeit, dass ihr so eine Art Analyse macht, eine Zielgruppenanalyse?
Ja, definitiv. Also das gehört zum Handwerkszeug dazu. Man muss ja wissen, für wen man was macht. So. Und das ist ganz klar, deswegen haben wir auch eine Trennung vorgenommen. Wir haben ganz festgestellt in den aktuellen Seiten, das ist so eine Seite, aktuell alle Informationen, sowohl, sage ich mal, für Offizielle, die im Landesverband arbeiten oder auch für Betreuer und Manager in Clubs in der Seite drin ist, aber auch eine News drin ist. Und irgendwie, wir haben gemerkt, dass das unterschiedliche Zielgruppen sind. Die einen sind die, die Hockey managen und vorantreiben und organisieren, und die anderen ist der Fan, der irgendwie was sehen will und sich informieren, wie sein Lieblingsteam gespielt hat oder der Gegner gerade gespielt hat, wie die Tabellensituation. Das sind einfach zwei unterschiedliche Typen, Zielgruppen. Und dann hast du natürlich noch unterschiedliche Altersgruppen. Das heißt, das ist etwas, was man immer machen muss, um zu sehen, was ist denn adäquat für die jeweilige Zielgruppe in der Darstellung am Ende des Tages.
Ihr seid ja dann der zentrale Punkt für die Datensammlung und zur Bereitstellung. Ich in meiner Funktion als Fan, wenn ich die Spiele verfolge, und jetzt ist ein Bundesligaspieltag, wie zeitnah erfahre ich dann laufende Tore? geht wahrscheinlich Social Media ein bisschen schneller, ein Foto geschossen und in die Welt gebeamt. Wie sehen da eure Pläne aus?
Also es ist erstmal so, dass wir aktuell jetzt für die, sag ich mal, Bundesligen, die jetzt da sind, es ja jetzt ab der Feldsaison ein sozusagen Bewegtbild gibt, wird den Partner Dein, das heißt auf der Dein-Plattform, beziehungsweise in der ersten Saison bei YouTube werden alle Spiele in der ersten Bundesliga zu sehen sein. Das ist etwas, was immer mehr passiert. Auch in unteren Ligen finden immer mehr Streams statt, die eingebunden werden können auf die jeweiligen Spielseiten, zum Beispiel von den jeweiligen Clubmanagern. Das andere ist, und das ist, deswegen finde ich toll, dass du das ansprichst, weil es auch eine Basisidee von uns war. Es gibt für jedes Spiel eine Art Live-Ticker. Den kann ich nutzen, muss ich aber nicht nutzen, der quasi ich sozusagen als das Spiel verantworte, wenn ein Spiel stattfindet, sagen kann, ich mache das und dann während des Spiels Sachen eintragen kann, die dann wirklich live, wie man das vom Fußball kennt, quasi basierend auf dem Spielberichtsbogen, das heißt, ich habe alle Spieler, die da sind, dann kann ich schnell draufklicken, Hans Meier hat ein Tor geschossen, ja, das ist dann sozusagen eine Repräsentation für jenen, der dann tickert und das wird dann eben sofort angezeigt. Und diese Informationen, die dort eingegeben werden, weil alle diese Informationen kommen ja nicht automatisch in das System. Wir haben ja keine irgendwie Sensoren an jedem Spieler, dass ich sagen kann, wie viele Kilometer hat der gelaufen und wie ein Tor geschossen. Das muss ja irgendjemand irgendwo eintragen. Und das wird quasi darüber passieren und dann ist es automatisch auch im Spielberichtsbogen und ist dann Teil auch einer Torschützenliste oder von einer Tabelle, weil das Ergebnis eben vor Ort direkt eingetragen wurde. Das heißt, du hast eigentlich die Möglichkeit von jedem Spiel quasi live zu sehen, wenn das derjenige ist, live tickert, die Informationen dort abzurufen. Und es ist eben auch nachhaltig. Es ist eben nicht nur ein Social-Media-Bild, was keine Daten, sondern ein Bild enthält vom Tor, ja, was ja für den Augenblick toll ist, aber es wird eben nachhaltig dann eben in das System einfließen und steht dann eben auch nach dem Spiel längerfristig zur Verfügung.
Das finde ich spannend. Du hattest das Thema Schnittstellenprogrammierung angesprochen. Das heißt, eine eigene App habt ihr jetzt nicht geplant, sondern ihr wollt die Daten zur Verfügung stellen. Ich kann es zu Hause am Computer nutzen und für die Apps gibt es, wie du gesagt hast, schon entsprechende Anbieter und denen wollt ihr einfach die Daten dann zur Verfügung stellen.
Genau, es war bisher so, dass diese Daten völlig offen im Internet zur Verfügung standen. Das heißt, es gab eine Schnittstelle, wo sich jeder darauf bedienen konnte, die aber, sag ich mal, eine Technologie war, die mittlerweile vielleicht man nicht mehr nutzen würde für solche Schnittstellen und man eben Schnittstellen sich auch verändern, ne, vielleicht neue Daten dazukommen. Das heißt, es gibt eine neue Schnittstelle, natürlich nur von dem neuen System, ne, da sind nicht die alten Daten nicht drin, die eben quasi ein bisschen besser gemanagt werden kann. Also der DAB und die Hockeyliga können sagen, wer eigentlich Zugriff auf diese Daten hat. Also wenn es da Leute gibt, die gerne was machen, dann ist man da, fällt es mir sich offen, dass das passiert, weil man selber das Invest in der App vielleicht gerade nicht macht, aber da draußen jemand ist, der es gerne tun möchte, aber man weiß halt, wer das ist und kann notfalls, wenn da irgendwie was passiert mit der App, auch sagen, so nee, die Daten fließen da nicht mehr rein. So. Aber worauf es ankommt, ist eigentlich, dass es offen ist, weil es darum ankommt, eben auch, sag ich mal, einzelnen Webseiten von Clubs oder so auch diese Informationen zur Verfügung zu stellen, die dann vielleicht anders dargestellt werden können. Oder was auch ein Beispiel ist, Schiedsrichteransetzung. Ja, also das ist dann auch wieder komplex. Ja, welche Schiedsrichter wird eingeteilt auf welches Spiel? Das ist auch ein externes Tool und das sind auch Dinge, wo auf solche Daten eben zurückgegriffen werden kann. Weil das Ganze, das ist auch wieder so eine Anforderung, war klar, dass es das gibt und wir das so ausgewählt haben, dass es ein sogenanntes Headless CMS ist, ein Fachwort, was eigentlich auch eine andere visuelle Darstellung ermöglicht, egal was sozusagen basierend auf den Daten, die da zentralisiert sind.
Bisher ist ja nur die erste und zweite Bundesliga in dem neuen System. Jetzt wurde nach Rücksprache mit den Landesverbänden und dem DHB entschieden, die Regionalligen in 2023 doch noch im alten System fortzuführen. Warum hat man sich für diesen Schritt entschieden?
Also ich muss sagen, dass wir von der Planung her wollten wir eigentlich umstellen jetzt zum Start der Feldsaison. Das ist auch eine Spezifika dieser Sportart. Wir sind ja eigentlich zwei Sportarten. Ja, wir sind ja eigentlich Feldhockey und Hallenhockey. Und Hallenhockey unterbricht die Saison im Erwachsenenbereich, ja, sodass der Start der Saison in einem Jahr stattfindet, dann unterbrochen durch die andere Sportart. Ja, und dann wird im nächsten Frühjahr wird die Saison sozusagen zu Ende gebracht. Und die Idee war immer, und das war von vornherein klar, dass so ein Zeitfenster für einen Wechsel in das neue System eigentlich immer gut ist, das vor einem Saisonstart zu machen. Weil es gibt ganz viele Spielerwechsel, die noch zur Saison woanders hin wollen und so. Und dass man das hat und in der Planung das auch tut. Jetzt hat man festgestellt, dass eigentlich in der Vorbereitung inhaltlich das System zu nutzen, um eben die Planung der Feldsaison abzuschließen, ich sag mal, nicht genügend Kapazität bei den Landesverbänden da war. Von der Planung her, glaube ich, hat man unterschätzt auf beiden Seiten, wie viel Schulungsbedarf und auch, sage ich mal, Einarbeitungsbedarf da ist. Und auch Dinge priorisiert wurden, sage ich mal, auf der technologischen Seite, die vielleicht der eine oder andere Landesvertreter vielleicht anders priorisiert hätte. So. Und ich glaube, was wir jetzt eben gemacht haben, ist zu sagen, okay, wir suchen uns einen anderen Startpunkt und binden jetzt die Landesverbandsvertreter besser ein in ihre Anforderungen, auch ihre Kapazitätsplanung, weil das muss vorbereitet sein. Weil es gibt auch Landesverbände, da macht einer alles. Ja? So, und wenn der hört, er muss irgendwie alle Ligen umstellen, dann ist das etwas, das beschäftigt ihn schon eine Weile und es ist besser, wenn man den besser abholt und auch ihn fragt, was ihm am wichtigsten ist, am Anfang dann eben auch umzuziehen. So, und ich glaube, das ist das, was man jetzt gemacht hat und das halte ich für die richtige Entscheidung und ich glaube, was ja auch ist, ohne vorzugreifen, ist ja so, dass es von DRB-Seite jetzt auch die Initiative gab, noch eine weitere Stelle zu schaffen, um eben diese Ausrollung in die Landesverbände besser zu gestalten und vor allen Dingen auch zu helfen, dass eben die eine Person, die alles macht, auch Unterstützung kriegt, auch ganz pragmatisch Unterstützung bekommt. Und ich glaube, das ist auch ein Ergebnis davon, dass man gemerkt hat, ja, das System ist da, aber wir haben eigentlich vergessen, so ein bisschen alle Leute, die es dann benutzen sollen im ersten Schritt, das sind ja erstmal nur die Organisatoren, die wirklich so mit einzubinden, dass das dann auch für die machbar ist. Weil ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es mal verschoben hat, ist es von der Sache her sind wir mit dem System selber in der Lage und auch an dem Punkt, wo wir eigentlich diese Ausrollung starten können.
Wie viele Vertreter braucht man pro Verein, die sich um das System dann letztendlich kümmern?
Also, es ist so, dass wir, ich fange mal von oben an, also es ist so, dass in den einzelnen Landesverbänden natürlich sowas wie eine Liga, die angelegt werden muss. Ich muss wissen, quasi, wie ist meine Ligenstruktur? Da gibt es dann teilweise Verbände, Unterschiede, gibt es dann zwei Regionalligen, manche nur eine, dann ist es, so, wie weit geht es dann nach unten? Und wenn diese Ligen angelegt sind, dann gibt es eigentlich pro Club eine Person und manche teilen sich das dann auch, die eigentlich verantwortlich sind, sage ich mal, ihre einzelnen Mannschaften zu den Ligen quasi zu melden. Und das eigentlich jede Saison. Und das ist vielleicht in den höheren Ligen nicht so kein Problem, weil dann gibt es immer genügend Spieler. Aber vor allem in der letzten Liga ist es manchmal so, dann hört dann ein Team auf, weil man nicht genügend Leute hat. Oder es kommt ein neues Team dazu. Das heißt, da gibt es immer neue Leute, die sagen, ach ja, mein Team tritt nächste Saison in der Liga an. Das ist meistens der Clubmanager. Und der Clubmanager hat natürlich, also ich bin ja hier in Hamburg in einem Club, da gibt es dann schon mehrere Teams und auch, sage ich mal, auch im Jugendbereich dann mehrere einer Altersklasse und die haben eigene Teammanager. Und der Teammanager macht dann immer die Mannschaftsmeldung zu einem Team, was zu einer Liga angemeldet ist. So. Das heißt, man hat schon mal drei Leute, die quasi da tätig sind. Und dann geht es darum zu sagen, okay, das sind meine Spieler, die quasi ich melde zu einer Saison in diesem Team und die werden auch für jedes Spiel wieder gemeldet, weil wenn man kann sich festspielen, darf dann nicht in der unteren Liga, also es gibt so sehr Spezifika in dem Bereich, aber eigentlich sind das die drei Rollen, die irgendwie notwendig sind. Was man nicht vergessen darf, sind die ganzen Schiedsrichter, weil natürlich eigentlich die Planung von Schiedsrichter von Spielen immens wichtig ist und da haben wir leider viel zu wenige, sodass es immer dazu kommt, dass dann Leute sich gegenseitig pfeifen müssen oder Mannschaften in einer anderen Liga pfeifen und das alles zu koordinieren. Das heißt, das ist der eigentlich, was im Schiedsrichterbereich dann eben auch noch notwendig ist, was aber sehr nah an den Ligenverantwortlichen eben auch mit dranhängt.
Dann kommen wir nochmal zur Anwenderseite. Gerade wenn ihr jetzt dann startet mit der ersten und zweiten Bundesliga und da ist ein klassischer Spieltag, ihr habt bestimmt schon mal hochgerechnet, mit wie vielen Datenaktualisierungen rechnet ihr da pro Tag, um da mal ein Gefühl zu entwickeln?
Das war jetzt aber nicht die Schätzfrage, ne? Nein, also ich deswegen, man kann es gar nicht genau sagen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, quasi wie häufig wir, sage ich mal, Daten aus einem Spiel sozusagen bekommen. Es ist einfach so, wenn wir jetzt anschauen, wie wir es bei der Europameisterschaft das parallel getestet, da gibt es so Live-Ticker, dann wo dann sehr intensiv getickert wird, wo dann quasi jede Minute irgendwie ein Live-Ticker-Beitrag kommt oder es viele Tore gibt. So, dann sind natürlich mehr Aktualisierung. Wir haben natürlich Sachen, so Timings, die ich jetzt aber gar nicht aus dem Kopf weiß, wie dann so Sachen aktualisiert werden und abgerufen werden. Aber die Anzahl an Spielen, da müsste ich jetzt lügen, ist wirklich eine relevante Zahl. Vor allen Dingen ist es so, dass das ja unter der Woche ist ja wahrscheinlich meistens eher ruhig. Sondern meistens findet ja alles irgendwie am Samstag und Sonntag statt. Das heißt, der Haupttraffic und Hauptthemen finden am Wochenende statt. Und das ist sehr spezifisch für so Sportarten. So. Und das ist nichts, was ich zum ersten Mal erlebe. Ich habe immer mal Fußball.de auch mit entwickelt und war auch verantwortlich bei Sport1 für die Live-Übertragung für Fußball-Bundesliga im Audiobereich. Und dasselbe Problem. Du hast eigentlich, so, wenn du so Durchschnittsberechnung machst, hast du quasi, siehst du diese Peaks am Wochenende nicht. Aber du hast natürlich eine Server- und Traffic-Auslastung immer nur Peak am Wochenende. Und das gilt es eben abzufedern und deswegen auch, das in der Cloud zu machen. Weil ich kann nicht physisch dann noch einen zweiten Server dahinstellen, aber in der Cloud kann ich einfach per Knopfdruck noch virtuell einen zweiten daneben tun oder einen dritten, falls das notwendig sein sollte. Und das ist auch schon passiert. Also es ist uns schon, auch wenn der Europameisterschaft in der Testphase ein System mal also war es nicht genug, dann war die Seite down. Dann mussten wir wirklich virtuell weitere Ressourcen dazuschalten, damit das dann eben möglich war, das sich dann anzuschauen. Und das sind genauso so Lernen, was wir quasi gemacht haben.
Quasi ein Lernprozess, der immer noch mal andauert.
Ja, ich vielleicht kann mich da auch zu sagen. Ich glaube, was dieses Projekt ist, ein umfangreiches Projekt und auch finanziell das größte Projekt, das DAB seit Jahrzehnten macht, glaube ich. Ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass solche Systeme, wenn man die irgendwie am freien Markt kaufen würde, noch ein Vielfaches wahrscheinlich noch teurer wären, das sozusagen da, das sich da so hinzustellen. Und das wird häufig immer unterschätzt. Und ich glaube, wir versuchen auch immer quasi das so zu machen, dass wir nicht extra noch weitere Aufwände generieren. Und deswegen macht man eben kein separates Testsystem neben dran, weil dann muss man eben sauren Apfel beißen, das am lebenden Objekt zu testen. So, ne? Und ich glaube, das sind so Dinge, die man sich vielleicht manche eine Stelle so professioneller wünscht, ja, aber auch in der Budgetlage, wie sie ist, dann eben auch nicht umsetzen kann.
Mich würde jetzt noch mal interessieren, beim Hockey ist ja noch so ein bisschen die Reichweite immer noch mal ein Thema, eigentlich ja mit der erfolgreichste Mannschaftssport in Deutschland, und trotzdem könnte die Aufmerksamkeit vielleicht noch ein bisschen größer sein. Inwiefern kann jetzt das digitale Umstellen auch ein bisschen helfen, diese Aufmerksamkeit zu steigern, oder gehen da wirklich nur die Leute rein, die schon mit Hockey irgendwie einen Bezug haben, oder kann man so durch den neuen digitalen Auftritt auch neue Leute gewinnen?
Ich glaube, der Hockey selber an sich ist ja so, dass die Seite selber von Leuten genutzt wird, aktuell, die selber Hockey spielen oder in dem Umfeld zu tun haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die mediale Darstellung jetzt auch, sag ich mal, wenn man Weltmeister wird oder so, natürlich auf anderen Medien stattfinden. Aber worauf verlinkt man denn eigentlich? Man muss ja irgendwie eine Homebase haben, wo ich selber entscheide, was über Hockey erzählt wird. Und das ist eigentlich die Homebase des Hockeys, und so soll es auch wahrgenommen werden. Und natürlich ist sowas wie Suche immer relevant. Zum Beispiel, wenn ein Länderspiel war gegen Indien, haben wir deutlich mehr Reichweite. Erstens, weil es deutlich mehr Inder gibt, wo prozentual vielleicht nicht so viele Leute spielen, aber absolut. Ja, so. Und das heißt, man merkt schon, dass man international Zugriff hat, was auch so ein bisschen so ein Umdenken ist. Wir haben ein Nachbarland mit Holland, wo das ein Profisport ist, wo es viel mehr Hockeyspieler gibt, ja, und auch, sag ich mal, viele deutsche Stars ja auch in Holland spielen. Aber man muss ein bisschen gucken, wie man seine Inhalte auch gestaltet oder auch in welche Sprachen man vielleicht auch anbietet, auch vielleicht automatisiert anbietet, um eben auch attraktiver zu sein für Leute, die man vielleicht heute nicht nicht erreicht mit den Auftritten. Aber grundsätzlich quasi die Reichweite kann man eigentlich über eine eigene Webseite nicht erhöhen. Ja, man kann einfach nur die Inhalte bieten, die irgendjemand sucht und deswegen auf die Seite kommt. Wenn ich die Seite mit den Inhalten nicht habe, wird auch niemand Neues auf diese Seite kommen. So, das heißt, es ist so ein bisschen Henne-Ei-Problematik, aber ich glaube, man braucht eine Webseite, um eben diese Basisinformation auch quasi vorzuhalten. Das heißt, wenn Interesse da ist, jemand da drauf kommt. Es ist nichts, was Push ist oder ich Leute, sage ich mal, eine Werbung schalte und das Ding auf meine Seite kommt. Ich muss den Inhalt erstmal schaffen und dann kann ich ihn auch bewerben vielleicht oder Aufmerksamkeit durch Erfolge schaffen und dann kann ich die Leute vielleicht dann dort halten.
Ich glaube, das wird eine spannende Entwicklung sein. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Dein, neben YouTube, zeigt ja die Spiele im Hockey und dadurch, dass ja da auch viele Sportarten gezeigt werden, angefangen von Handball bis Tischtennis, glaube ich schon, dass da vielleicht der ein oder andere mal hängen bleibt, der sich vorher noch gar nicht mit Hockey befasst hat. Und der dann vielleicht auch eher mal Google Suchschlitz Hockey eingibt. Und ich glaube, das kann dann vielleicht der Versuch sein, da Magnet zu werden, wenn man da attraktiv aufgestellt ist und solide Inhalte bietet.
Also es gibt ja im Online-Marketing, das ist nicht mein Fachgebiet, ja, aber genau, es geht ja darum, Anreize zu schaffen, um Leute Hockey nahe zu bringen. Und deswegen bin ich auch total Verfechter von dieser Dein-Kooperationsvertrag oder diesem Vertrag, das zu übertragen, weil genauso wie du sagst, ne, erstens sind Saisons auch immer anders, ja, und wenn ich gerade keine Handballspiele habe, dann ist da vielleicht gerade ein Hockeyspiel und gucke ich es mir vielleicht mal an, einfach aus Interesse halber so. Oder es sind ne, Zwischenspiele, so. Es sind genauso Anreize, Leute, die mit Hockey bisher nichts zu tun haben, dazu zu bringen, eben auch quasi mal zum Hockey zu kommen. Weil die Hockey-Leute an sich, die werden sich natürlich das Hockey dann anschauen. Ich glaube, das ist irgendwie so, da ist ein Haken dran. Ja? Aber es geht ja genau darum, durch diese, sage ich mal, Anreize in anderen Domänen oder anderen Zielgruppen eben neue Leute zu gewinnen und damit dann die Reichweite zu erhöhen. Und dann geht es eben genau darum, was ist das Angebot, was Hockey machen kann? Wie kann ich die behalten? Wie kann ich sie vielleicht auch direkt kontaktieren? Zu Veranstaltungen, was natürlich auch immer Highlights sind, vor allem im Hallenhockey, wo auch als Nicht-Hockeyspieler das auch eine große Attraktion ist, da zuzuschauen.
Ja, insgesamt auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, auch mal hinter die Kulissen zu schauen, wie so ein digitaler Relaunch beim DHB abläuft. Dennis, hast du noch eine Frage oder würdest du sagen, gehen wir rüber zur Schnellfragerunde?
Ich verteile einen Wunsch. Christian, was wünschst du dir am meisten für das Projekt?
Also ich wünsche mir, glaube ich, so ein bisschen ist dieses Projekt, aber es war von Anfang an in so einer Ecke, dass alle so ein bisschen geschaut haben, ja, schauen wir uns mal an, wie das so wird. Ja, und es gibt sehr viele, wie beim Fußball 80 Millionen Bundestrainer, ist es so ein bisschen auch so, dass viele Leute das sehr, sehr kritisch beäugen. Und vor allem bei der Budgetgröße, die es hat, was immens ist für Hockey, muss man sich immer noch mal bewusst machen, was das eigentlich an finanziellen Aufwand für jeden Einzelnen bedeutet, der Hockey spielt und eigentlich jedes Wochenende irgendwie mit so einem System Berührung hat. So. Und wenn man dann was Neues macht, ist eigentlich der Aufwand, hört sich der erstmal nicht so groß an und eigentlich tut man ja was dafür, dass es besser wird und dass es sozusagen für jeden Beteiligten einen Mehrwert hat und das wird es haben. Aber es dauert eben länger, als die meisten denken, weil die Erfahrung eben nicht da ist. Eine Webseite, einen neuen Blog, das geht halt schnell in der Woche, aber so ein System zu bauen, das ist wirklich etwas, was längere Zeit dauert und wir kommen jetzt erst dazu, dass die meisten sehen oder sehen werden, was das alles beinhaltet. Das heißt, ich wünsche mir ein bisschen mehr Gelassenheit, aber auch Vorfreude darauf, was dann kommen wird und keinen Missmut, dass das alles so teuer ist. Ich glaube, das ist es, wenn man das runterrechnet, eben nicht.
Ja, vielen Dank für deine Einblicke, Christian. Traditionell beenden wir das Ganze mit einer Schnellfragerunde. Es gibt hierzu 5 private und 5 eher hockeyspezifische Fragen. Marie, magst du mit den privaten Fragen starten?
Genau, ich starte mal mit Comedy oder Krimi.
Oh, Krimi.
Das kam wie aus der Pistole geschossen.
Aber das stimmt nicht. Beides. Beides darf ich nicht sagen wahrscheinlich, ne?
Nee, entweder oder. Also bleiben wir bei Krimi oder nochmal schnell umentscheiden?
Ich meine, wenn man Tatort immer guckt, so nach abends, ist es wahrscheinlich Krimi. Aber wenn man sowas wie LOL auch sozusagen guckt, dann ist es wahrscheinlich... Also deswegen, ich bleibe aber bei Krimi.
Okay. Rock oder Pop?
Hip-Hop.
Insta oder TikTok?
Instagram.
Alster oder Elbe?
Oh, das hat jetzt hier das Sagen, aber ja, Alster.
Und passend zum Wasser, Tretboot oder Sub?
Sub.
dann geht's weiter mit den Hockey-Fragen.
Genau, starten wir mal mit Raum- oder Manndeckung?
Raumdeckung. In meinem Alltag, also mit Manndeckung funktioniert das nicht mehr.
Gegner einfach stehen. Offensiv oder defensiv?
Ich bin leider historisch eher ein defensiver Spieler gewesen, von daher defensiv.
Auch die braucht man. Vorhand oder argentinische Rückhand?
Ich meine, ich habe ja angefangen, da wurde argentinische Rückhand gerade erst eingeführt. Ja, deswegen bin ich eher der Vorhandspieler.
Schlänzen oder schlagen?
Ich glaube, ich kann beides nicht wirklich gut, aber besser schlänzen.
So, du bist nicht der einzige Hockeyspieler in Hamburg. Wie viele Spieler gibt es denn hier?
Oh, in Hamburg, ich meine, die 80.000 in Deutschland habe ich sozusagen irgendwie, das habe ich so drauf. Obwohl ich die übrigens nicht glaube, die ist wahrscheinlich mehr, weil es viele gibt, die nicht registriert sind, weil sie keinen Spielerpass haben. Es sind 80.000, die Spielerpass haben. Ich würde mal schätzen, es sind so in Hamburg registrierte Spielerpässe 15.000.
Gar nicht schlecht, 10.000.
Okay.
Dann drehen wir hier nochmal das Ganze einmal um. Und zwar darfst du jetzt auch mal eine Frage stellen, und zwar an Dennis. Und die dreht sich jetzt um die Finanzwelt. Hast du etwas, was du Dennis fragen möchtest?
Also ich bin natürlich selber quasi, komme ja aus der IT, und da sind natürlich eigentlich quasi so Themen, auch so moderne Themen, finde ich natürlich immer spannend, ja. Und mich interessiert eigentlich, was so Kryptowährung oder sowas, ja, was das genau ist und ob das heutzutage irgendwie schon eine Rolle spielt im normalsterblichen Anlagebereich.
Technisch verstehst du das wahrscheinlich besser als ich. Im Hintergrund spielt die Blockchain eine Rolle, eine spannende Technik, die, glaube ich, auch in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Aber das Thema Kryptowährungen als Wertaufbewahrung ist wirklich schwierig, weil es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kryptowährungen. Vor 10 Jahren hätte ja auch keiner sagen können, dass Bitcoin das große Ding wird oder Ether. Themen wie Energiebelastung bei der Herstellung, bei der Programmierung, das sind immer noch Themen, die noch nicht richtig gelöst sind. Ich glaube, da wird noch viel passieren. Stand heute wäre man, glaube ich, ein bisschen zu früh. Hat ein bisschen was von Casino. Man kann der Erste sein, muss aber natürlich auch verkraften können, wenn das Geld verloren geht.
Okay, danke dir.
Ja, damit würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Christian, vielen lieben Dank für deinen Besuch heute und die spannenden Einblicke. Hat Spaß gemacht, mal ein bisschen über den neuen Internetauftritt zu quatschen.
Jetzt auch Spaß gemacht und ich habe neue Eindrücke gewonnen. Vielen Dank, Christian.
Sehr gerne. Ich hoffe, es war nicht zu technisch. Ja. Und ich will gerne nur zu sagen, korrigieren, es ist nicht nur der neue Internetauftritt. Wir bauen das digitale System Hockey neu und dazu gehört auch der Internetauftritt.
Das klingt nach einem guten Schlusswort. Vielen Dank.